Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen-Lawyers und Next-Gen-Law-Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Hallo Bettina, ich begrüße dich im Legal Truffles Podcast.
Hallo liebe Jana, ich freue mich ganz arg, dass ich hier sein darf.
Ich mich ebenso, weil ich dich als Gast bei LinkedIn ausfindig gemacht habe mit einem etwas besondereren Thema, als wir bisher gehabt haben, nämlich Karriere und Leben mit einer chronischen Krankheit. Herzlichen Dank, dass du Ja gesagt hast und heute im Interview da bist.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr über deine Anfrage gefreut und freue mich auch, hier mal darüber sprechen zu dürfen.
Den Raum haben wir heute und den hast du vor allem.
Schön.
Ja, wir starten mit einem Fun Fact. Hast du einen zu dir?
Ja, ich habe einen mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viel Fun in dem Fact ist, aber es ist, glaube ich, ein bisschen was außerhalb der Jura-Bubble, sage ich mal. Und zwar habe ich das erste Staatsexamen gemacht und wusste danach überhaupt gar nicht, ob ich tatsächlich ein zweites Examen machen möchte. Und es war so ein bisschen die Waage zwischen einer juristischen Karriere und tatsächlich einer Karriere bzw. Tätigkeit in der Pflege. Und diese zwei Berufe liegen ja sehr, sehr weit auseinander. Ich habe in meinen Semesterferien und dann auch lange vor dem Referendariat habe ich mir eine Pause genommen, habe ich in einer Einrichtung für mehrfach behinderte Erwachsene in der Pflege gearbeitet. Und das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe mich dann schlussendlich doch für den juristischen Weg entschieden, weil das die Tätigkeit in der Pflege sehr, sehr emotional ist. Und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu heikel. aber ich glaube, da gibt es in der Jurawelt nicht viele, die so zwischen Pflege und Jura sich entscheiden.
Völlig konträr.
Ja.
Spannend. Also wirklich danke für diesen persönlichen Einblick. Das ist ja was
Gerne.
Ganz anderes mal.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Schließt sich ja nicht aus, dass man irgendwann nochmal im Juristischen dort beratend tätig werden kann.
Die genau.
Basis und das Verständnis für die Branche hast du.
Genau, richtig.
Ja. Magst du dich selber auch nochmal in einem kurzen Pitch oder mit deinen eigenen Worten vorstellen, was du machst aktuell und was dich antreibt und dein Thema ist?
Total gerne. Ich bin Syndikus-Rechtsanwältin und Legal Counsel bei Sovendus. Sovendus ist ein E-Commerce-Unternehmen, die kennt man, wenn man online shoppt und dann ganz oft auf der Checkout-Seite darf man sich irgendwelche Gutscheine oder eine kostenlose Zeitung oder sowas aussuchen. Das ist Sovendus, das sind wir. Wir vermitteln diese Checkout-Benefits, wie wir es nennen, oder eben diese Vorteilsgutscheine. Und da bin ich in dem Legal-Team. Ich mache da ganz viele Vertragssachen, aber vor allen Dingen auch Datenschutzthemen. Und warum du auf mich gekommen bist, ist, weil ich leider letztes Jahr an Long-Covid erkrankt bin. Also ich bin vorletztes Jahr hatte ich Corona und das ist leider nicht wieder so abgeheilt, wie man sich das wünscht. Und ich habe dann seit letztem Jahr bis heute mit Long-Covid zu kämpfen, arbeite aber trotzdem eben noch Vollzeit als Legal Counsel bei Sovendus.
Vielen Dank für deine persönliche Introduction zu dir. Ich möchte gerne oder wir beide möchten gerne auch einmal den Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer geben, dass wir hier nicht das Thema Corona als Krankheitsbild aufarbeiten, sondern wirklich auf das Thema oder auf die Betrachtung Vereinbarkeit von Karriere und das Leben mit einer chronischen Krankheit eingehen. Das einmal vorweggeschickt.
Genau.
Genau.
Ja, selbst als Betroffene bin ich natürlich da keine Expertin und auch gesundheitstechnisch keine Ahnung. Deswegen, genau. Ja,
aber es soll euch allen den Einblick geben, wie man sich dennoch damit bewegen kann, es auch vielleicht Kraft gibt, trotzdem weiterzuarbeiten und einfach zu hören, wie hat Bettina es gemacht, weil es gibt ja auch noch andere chronische Krankheiten, die ähnlich einschränkend sind, die noch ganz andere Arztgänge oder Ähnliches mit sich bringen und dass man einfach mal mit Bettina als Role Model hört, okay, sie hat es so gemacht, ist mir ein Vorbild, kann ich auch was mir von abgucken oder das gibt mir Kraft, alleine das mal zu hören, dass auch andere in der Situation sind. Genau. Wir hatten ja auch ein super tolles Vorgespräch für beide noch im letzten Jahr. Und warum ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin, war dein LinkedIn-Post. Ich gebe mal ein ganz kurzes Zitat daraus. Seit 295 Tagen habe ich Long-Covid, Post-Covid. Für mich bedeutet das vor allem krassen Erschöpfung, Crashs, Brain-Frog, Schmerzen im ganzen Körper. Ein normaler Alltag war für mich nicht möglich. Und dazu hattest du ein Bild, wo du, magst du vielleicht gleich selber nochmal ergänzen, bei einer ärztlichen Sprechstunde warst und tatsächlich auch eine Infusion bekommen hast. Du hast wirklich aufrichtige Kommentare von Personen auch außerhalb deines Netzwerks bekommen. Ich habe mir die Kommentare angesehen, den Support, wer denn da so kommentiert und geliked hat oder Reaktionen gegeben hat. Und ja, daraufhin habe ich dich angeschrieben, weil ich einfach ja das unheimlich stark fand, dass du das gepostet hast, obwohl das sonst gar nicht in deine Posting-Strategie, sage ich jetzt mal, reinpasste und dass du dich so persönlich gezeigt hast. Und es ist aus meiner Perspektive ein Thema für LinkedIn, weil das Thema Arbeiten und Leben mit einer chronischen Krankheit aufgriff. Mhm. Vielleicht magst du da auch gerne mal berichten, was dich dazu bewegt hat, genau diesen Post so zu schreiben.
Ja, tatsächlich habe ich gerade richtig Gänsehaut bekommen, als du das nochmal mit den Kommentaren auch gesagt hast. Ich habe diesen Post gemacht, weil ich irgendwie an dem Tag oder in den Tagen davor habe ich bei LinkedIn super viele so Success-Stories gelesen. Jeder hat gefühlt ein Buch veröffentlicht oder war, keine Ahnung, Top-Speaker oder Speakerin irgendwo. Und in den Tagen davor hat sich bei mir so dieses Gefühl eingepflanzt, so alle sind auf der Überholspur, nur ich lieg noch im Bett. So ähnlich habe ich es dann auch formuliert. Und ich war dann in der Zeit bei meiner Ärztin. Ich lasse mir einmal im Monat oder auch öfter lasse ich mir eine bestimmte Infusion geben, ohne das jetzt medizinisch bewerten zu wollen, wie sinnvoll das ist. Mir hilft es auf jeden Fall. Da sind verschiedene Inhaltsstoffe eben drin, die mir sehr geholfen haben. Und da habe ich irgendwie das Foto gemacht. Das war gar nicht für LinkedIn, sondern für irgendjemand anderen. Und dann habe ich mir so gedacht, das kann doch nicht sein, dass auf dieser Plattform alle so leben. Die haben alle Energie ohne Ende. Und dann ist das irgendwie so aus mir rausgebrochen. Also ich hatte diesen Post überhaupt nicht geplant. Ich habe das runtergeschrieben, wie das mir gerade kam, weil das mir irgendwie wichtig war. Habe das einfach gepostet. Mir war das auch komplett egal, ob das jemand liked oder nicht. Ich wollte das einfach mal gesagt haben, dass es auch eine andere Seite von dem Leben gibt. Nicht alle können so viel leisten und machen und tun den ganzen Tag. Und dieses Echo auf dem Post war so schön. Das hat mich so bekräftigt. Also es haben wahnsinnig viele Leute eben, die ich kenne oder eben auch nicht, kommentiert. Ich habe wahnsinnig viele private Nachrichten dazu bekommen. Auch von Betroffenen, teilweise auch von Betroffenen mit anderen chronischen Krankheiten, dass sie das toll finden, dass ich da irgendwie so eine Stimme erhoben habe. Und das hat mich so, also es hat mich irgendwie umgehauen. Ich fand das toll, weil ich damit ja gar keine Intention hatte. Und das hat es irgendwie noch schöner gemacht. Vor allen Dingen auch, weil mir viele gesagt haben und weil ich es auch so gefühlt habe, während der chronischen Krankheit, also ich meine, hab die jetzt das ganze Jahr gehabt, hatte ich keine Kraft irgendwie dafür, eine Stimme zu sein. Mir ging es dann Ende letzten Jahres, als eben auch dieser Post entstanden ist, ein bisschen besser, so dass ich da wieder Ressourcen hatte, sowas zu schreiben. Aber sonst die Leute, die chronisch krank sind, je nachdem auch die Ausprägung, kommt ja drauf an, wie schlimm das ist und wie viel Energie man da noch hat, hat man keine Zeit auch noch irgendwie Leute darüber aufzuklären oder sichtbar zu sein. Und genau, so kam ich dazu und so kam da irgendwie dieses Echo, das nach wie vor wahnsinnig, wahnsinnig schön ist.
Das kann ich mir vorstellen. Magst du uns mal abholen, wann bei dir die ersten bemerkbaren gesundheitlichen Einschränkungen begonnen haben, sodass sie über, in Anführungsstrichen, ein normales Maß hinaus gingen?
Voll gerne. Ich kann vielleicht damit anfangen, dass ich 2024 im Dezember hatte ich Covid und witzigerweise eine sehr einen sehr milden Verlauf. Ich hatte davor sehr oft Corona und meistens waren das recht schwere Krankheitsverläufe. Aber eben in diesem Dezember einen sehr milden Verlauf. Und ich bin davon vollständig genesen im Dezember. Mir ging es wieder super gut. Und dann hat das so angefangen, ich würde sagen so um Silvester, dass ich sehr oft sehr müde war. Aber da dachte ich noch, naja, es ist irgendwie Dezember, am Jahresende sind ja alle erschöpft, ne? Habe mich viel hingelegt und auch im Januar, ich hatte, wie es so für einen Jahresanfang typisch ist, so viele Pläne, was ich nicht alles machen wollte. Halbmarathon rennen und dies und das und keine Ahnung. Und habe eben gerade auch viel trainiert, also bin viel gejoggt im Januar in der Kälte. Und ich habe gemerkt, ich musste mich da richtig durchkämpfen. Also normalerweise bin ich so 10 Kilometer vom Frühstück, war für mich nichts, bin ich mal eben so gejoggt. Und dann habe ich festgestellt, ich konnte immer weniger laufen und es war immer anstrengender. Und dann hatte ich, nach dem Laufen habe ich mich extrem schlecht gefühlt. Dann kam hinzu, dass ich dann abends nicht mehr schlafen konnte, weil ich so extreme Schmerzen, vor allen Dingen in den Beinen und im Körper hatte. Es sind so Nervenschmerzen wie so Blitze. Und ich habe es aber ehrlicherweise, habe ich das alles ignoriert, weil ich wollte ja meine Ziele für das Jahr erreichen. Und da passt das einfach nicht, wenn dann der Körper nicht funktioniert. Aber ich habe dann gemerkt, ich kann das nicht mehr leisten. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu joggen und dachte, ich mache jetzt mal Pause. 2 Wochen wird schon wieder gehen. Aber dann ging gar nichts mehr. Und so richtig gegipfelt ist es dann, als ich mich tatsächlich ständig vor Erschöpfung übergeben musste. Also es war so, dass ich...
Eindeutige Warnsignale.
Genau. Also da hat der Körper dann gesagt... Fertig, es geht nicht mehr. Und ich meine, also ich habe Sachen gemacht, wie das Geschirr gewaschen. Also, ne, so abgespült, so ganz normale. Überhaupt nicht. Ja, es hat, das hatte dann nichts mehr mit Sport zu tun. Mein Körper war komplett am Ende, ich konnte dann nur noch liegen. Und dann ging es so los. Dann habe ich mir gedacht, also jetzt stimmt ja doch irgendwas nicht. Und dann begann so ein bisschen der ÄrztInnen-Marathon.
Marathon. Was war so deine erste Anlaufstelle? Also du bist örtlich ja in Leipzig. Bist du erstmal zum Hausarzt gegangen?
Ja.
Oder wusstest du, ja.
Ich bin erstmal zur Hausärztin gegangen und die hat mich dann zur Hämatologie tatsächlich geschickt, denn wir haben dann Blut abgenommen und die Blutwerte waren da auch nicht ganz in Ordnung. Und dann bin ich zur Hämatologie gekommen, habe da sehr schnell einen Termin bekommen und die Hämatologin hat dann zum ersten Mal den Verdacht Long-Covid beziehungsweise Post-Covid ausgesprochen und meinte so, dieses Blut, meine Symptome, was ich erzähle, ist eigentlich lehrbuchartig, auch der Verlauf, dass man von einer leichten Covid-Erkrankung vollständig genesen ist und dann plötzlich es doch wieder anfängt. Also es war so, sie hat gesagt, könnte man schön für StudentInnen irgendwie aufarbeiten. Und da bin ich zur Hausärztin und habe eben ihr das mitgegeben. Und zum Glück, also ich habe wirklich wahnsinnig viel Glück in Leipzig gehabt. Die Hausärztin hatte schon 2 andere Patientinnen, auch mit Long-Covid beziehungsweise mit ME/CFS, mit diesem Erschöpfungssyndrom. Und die ist dann sofort, hat sich sofort informiert. Also das war ganz toll. Die hat sich dann privat belesen, was können wir machen und so weiter und so fort. Dann ging so direkt die Behandlung los und das ist, glaube ich, wirklich eine Besonderheit bei Long-Covid. Also ich glaube, die meisten Betroffenen kämpfen erstmal ein Jahr damit, ernst genommen zu werden.
Ja.
Dass ihnen überhaupt jemand zuhört, weil da auch die Symptome so diffus sind. Also Erschöpfung, da denken viele, naja, bist halt ein bisschen müde, jetzt stellst du dich nicht so an, aber das ist nicht müde sein. Also das ist, man kann nichts mehr machen, es geht nicht. Und überhaupt ernst genommen zu werden, ist, glaube ich, für viele schwierig. Und ich hatte wahnsinnig viel Glück und noch ein größeres Glück hatte ich, dass wir tatsächlich in Leipzig eine Post-Covid-Ambulanz in der Uniklinik haben. Also die sind darauf spezialisiert. Und da habe ich dann auch einen Termin bekommen. Also ich konnte dann direkt in die Behandlung gehen, die sehr individuell ist. Also man kann da, glaube ich, jetzt nicht so den einen Tipp leider geben. Und genauso, ich glaube, wenn das alles nicht so gewesen wäre, würde ich jetzt nicht schon wieder hier so sitzen. Also die Ärztinnen hatten mir da prophezeit, dass das ein langer Weg wird. Die meisten sind 2 bis 4 Jahre so betroffen. Und ich meine, ich bin jetzt so vor ziemlich genau einem Jahr ging das so richtig los. Und dass ich nach einem Jahr schon wieder jetzt hier so einen Podcast aufnehmen kann, ist, denke ich, denen zu verdanken auf jeden Fall.
Wahnsinn. Also was das ausmacht, an die Richtigen zu geraten, ja, ernst genommen zu werden, gehört, genau, zu werden und dann, ja, die entsprechenden Stellen auch, die weiter behandeln können, zu, genau, finden. Jetzt war das ja so, dass du zu dem Zeitpunkt noch nicht lange aus der Probezeit raus warst, weil du bist von der Kanzlei auf die Inhouse-Seite gewechselt.
Ja.
Und dann hast du die Situation gehabt, ja, schön, Probezeit super bestanden, du fühlst dich wohl und jetzt musst du mehrmals monatlich Krankmeldungen, musstest du mehrmals monatlich Krankmeldungen einreichen. Und jeder, der das mit so einem ähnlichen Umschwung hat, für den ist es einfach, denke ich, ein mieses Gefühl, weil das willst du gar nicht. Du willst ja weiter Vollpower geben.
Ja.
Und was für Gedanken hat das bei dir ausgelöst?
Also das war tatsächlich so am Anfang eines meiner größten inneren Hürden, weil ich sehr karrieregetrieben bin. Ich bin so, ich will ganz weit hoch hinaus ich habe mich vor allen Dingen unter dem Unternehmen wollte ich mich etablieren oder will ich immer noch, aber zu dem Zeitpunkt noch viel mehr. Genau. Ja. Und da habe ich mir am Anfang sehr mit mir gekämpft und ich habe das Glück, dass ich einen wahnsinnig guten, in dem Sinn oder auch generell einen guten Vorgesetzten habe, denn ich konnte, also ich habe dann gedacht, ich spiele jetzt mit offenen Karten. Ich habe mich dann im Januar recht häufig krank gemeldet, also wir reden hier wirklich über jede Woche, also es gab selten eine Woche, wo ich komplett da war, also ich war vielleicht jede Woche 2 bis 3 Tage da und die auch nicht besonders energetisch, sage ich mal. Und ich habe dann beschlossen, ich spiele mit offenen Karten. Ich habe dann meinem Vorgesetzten mir einen Termin eingestellt. Und das war so krass, weil er hat praktisch das Gespräch eröffnet mit, was ist denn los mit dir? Du wirkst ganz anders. Also ihm ist das sogar aufgefallen und wir sind fully remote. Also wir sehen uns nur über Kamera. Mhm. Und selbst ihm ist es dann irgendwie aufgefallen. Und dann habe ich ihm sofort, also eigentlich direkt in der Woche nach der Diagnose gesagt, hör mal zu, ich habe hier irgendwie ein Problem. Wurde mit Long-Covid diagnostiziert und ich kann überhaupt nicht einschätzen, was jetzt passiert. Ist es jetzt gerade der Peak und es läuft so weiter oder kommt der erst noch? Werde ich erst noch richtig, richtig krank? Ich weiß nicht, wie lange sich das zieht. Und er hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Also er hat gesagt, wenn du krank bist, bist du krank. Fertig. Das war's. Also das war überhaupt nicht, ja, voll dahinter stehen. Du, wenn du krank bist, dann meldest du dich krank. Wenn es nicht geht, dann sagst du mir Bescheid. Wenn du eine Aufgabe nicht schaffst, die zu langwierig ist, wie auch immer, dann sagst du mir Bescheid. Und das ist alles vollkommen okay. Und das war auch nicht aufgesetzt, sondern das war ehrlich gemeint. Das habe ich in dem Moment gemerkt und das hat mir so eine riesige Last von den Schultern genommen. Ich habe mich danach so viel leichter gefühlt. Weil ich wusste, dass da ist jemand, der das auffängt. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Das läuft alles weiter. Und ich muss auch, also niemand denkt, ich tue so, als wäre ich krank. Weil das, habe ich auch oft, dass ich dann denke, nicht, dass die irgendwie denken, ich feiere jetzt krank oder so. Das hatte ich dann auch nicht mehr.
Mitlaufen, ne?
Ja. Genau. Ja. Also das hat mir so wahnsinnig geholfen. Das, ja, genau. Das hat, glaube ich, auch viel zu meiner Genesung beigetragen.
Also eine Führungskompetenz, die an der Stelle wirklich sich absolut bezahlt gemacht hat und in der Person richtig rüberkam.
Genau, ja.
Habt ihr das ans Team kommuniziert oder habt ihr das erstmal
erstmal nicht
quasi im Vertrauen laufen lassen?
Genau, ich wollte es erstmal im Vertrauen laufen lassen, einfach weil ich, nicht weil es mir unangenehm war, das hatte ich zum Glück nie, das haben ja, glaube ich, viele Betroffene, das war mir nicht unangenehm, aber ich wollte nicht drauf angesprochen werden. Mhm. Also ich wollte da nicht ständig erzählen müssen, was jetzt ist, weil ich ja auch noch gar nicht wusste, was passiert eigentlich gerade. Also ich konnte meinen Körper selber nicht einschätzen. Ich konnte, wenn man mich gefragt hat, wie geht's dir, ich konnte es gar nicht sagen, wie es mir geht. Keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Mal geht's mir super gut, aber in der nächsten Minute muss ich mich vielleicht ins Bett legen und das Licht ausmachen. Also, ne, das wollte ich nicht. Und dann haben wir das nicht kommuniziert und ich habe das dann aber nach und nach, einfach nach ein paar Monaten, dann den KollegInnen mitgeteilt. Und die haben tatsächlich dann auch einstimmig gesagt, ja, man hat schon gemerkt, dass da irgendwas ist. Man will dann immer nicht so fragen, vor allen Dingen, weil im Online-Kontext, ne, ist auch nochmal was anderes. Persönlich kommt man vielleicht eher mal so in ein Gespräch, aber so online, ja, würde ich jetzt sagen, oftmals nicht so. Und dann habe ich das kommuniziert und da waren auch alle super supportive. Also ja, einfach, ja, Chapeau. Das war richtig gut.
Also auch hier ein total toller Teamzusammenhalt, aufrichtiger Verständnis dafür.
Genau, genau.
Unterstützung, ja, Wahnsinn. Du wolltest ja vom Mindset her auch arbeiten, weil dir das auch, das weißt du, im Vorgespräch Kraft gegeben hat und den Halt gegeben hat, nicht zu sehr zu versacken. Wie hast du das bewerkstelligt und wie hast du dich dabei gefühlt?
Also ich habe am Anfang gemerkt, dass es neben der körperlichen Komponente besonders auch eine psychische gibt, die mir extrem zusetzt, weil ich extreme Angst hatte, fast schon Panik, würde ich sagen, dass es noch schlimmer wird. Wenn man einmal in diesen Strudel von Long-Covid und ME/CFS gerät, hört man sehr schnell Geschichten von Leuten, die nie wieder aus dem Bett aufstehen konnten. Und ich hatte wirklich Panik, dass es mir so geht. Und habe dann gemerkt, an irgendeinem Punkt, ich kann mich nicht mehr damit beschäftigen, zumindest was andere Fälle angeht. Ich muss irgendwas finden, was mich irgendwie ablenkt. Und das war tatsächlich am besten die Arbeit, weil da ging es ja gar nicht um mich. Also deswegen war es auch nochmal gut, dass ich das da niemandem erzählt hatte, weil da ging es einfach nicht darum, sondern da ging es um die Arbeit. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, mich davon ein bisschen zu distanzieren. Also nicht unbedingt, Ablenkung ist, glaube ich, das falsche Wort, weil ich habe mich schon sehr viel mit mir und meinem Körper beschäftigt, aber ich konnte mich so ein bisschen davon distanzieren. Ich konnte mich ein bisschen davon, von diesen schlimmen Stories irgendwie, ja, so ein bisschen höher gewinnen. Und wie ich das gemacht habe, am Anfang war ich noch so ein bisschen lost. Da habe ich immer so lange gearbeitet, bis ich vor Erschöpfung praktisch umgefallen bin. Kein guter Weg, aber man muss sich ja auch erstmal dann nochmal neu, man muss sich einfach neu kennenlernen. Also das ist, der Körper ist ein anderer und das musste man erstmal lernen. Das hat ein paar Wochen gedauert, bis ich festgestellt habe, ich habe dann so ein Erschöpfungstagebuch geführt und dann habe ich zum Beispiel festgestellt, okay, ich kann eine halbe Stunde Meeting machen, dann muss ich mich aber hinlegen, sonst geht's nicht mehr. Ich kann eine Stunde irgendwas anderes machen, nicht Deep Work, aber weiß ich nicht, irgendwelche Orga-Sachen, dann muss ich mich aber hinlegen. Ich muss mich spätestens bis um 13 Uhr hingelegt haben und so weiter und so fort. Also ich habe dann das sehr, sehr, sehr detailliert wochenlang aufgeschrieben, was hat bei mir einen sogenannten Crash ausgelöst. Also Crash bedeutet, du kannst nicht mehr vor Erschöpfung. Das geht meistens mit extrem starken Schmerzen noch einher. Das glaube ich auch bei jedem individuell. Bei mir war es so. Das bedeutete bei mir, ich muss mich den Rest des Tages ins Bett legen und bitte spricht mich niemand mehr an. Und habe das eben ganz detailliert aufgeschrieben, was hat das ausgelöst, wenn es jetzt kein großer Crash war, wie merke ich vielleicht, dass er kommt oder ne, so, und habe das so, ja, so ganz, habe das erforscht irgendwie und dann habe das versucht, ja. Dann habe ich das ganz, wirklich auch ganz organisatorisch, ich habe mir dann in meinen Kalender Blocker eingetragen. Also ich habe dann mir immer eine Pause eingetragen. Ich habe dann geguckt, dass ich nie zwei Meetings hintereinander habe, dass ich nach jedem halben Stunden Meeting irgendwie noch mal eine halbe Stunde mich hinlegen kann, schlafen kann und so. Und so habe ich das dann gemacht. Und da war es ja wieder gut, dass ich das eben meinem Vorgesetzten schon mitgeteilt hatte, weil ja, da hat sich natürlich dann auch nicht gewundert, was macht sie da eigentlich? Warum sind da so viele private Termine in dem Kalender? Hätte man sich ja auch mal fragen können. Aber das war dann, wurde auch so angenommen. Also da hat mich auch nie jemand irgendwie drauf angesprochen. Das war dann halt so. Wir haben zum Glück bei Suvendus wirklich extrem flexible Arbeitszeiten. Also wir können arbeiten, wie und wann wir wollen. Und das hat mir enorm geholfen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe viele, viele Pausen gemacht. Ich habe oft vom Bett aus gearbeitet. Wenn ich merke, ich konnte nicht mehr sitzen, was man im Sitzen machen kann, kann man auch im Liegen machen. Und habe viel im Liegen einfach gearbeitet. Also genau, so habe ich mir dann sozusagen das selber so um mich herum gebaut. Genau.
Was hat dir persönlich geholfen, um das besser annehmen zu können, dass du dein Leben komplett ändern musstest?
Tatsächlich, es klingt vielleicht ein bisschen platt für manche, ist Achtsamkeit. Achtsamkeitsübungen und Meditation. Ich war da zum Glück vorher schon so ein bisschen in diesem Achtsamkeitsgame, sage ich jetzt mal, drin. Also ich habe schon meditiert und so. Und das habe ich wahnsinnig viel gemacht und irgendwann kam ich an den Punkt und dieser Punkt, das anzunehmen, dass das jetzt so ist, weil ich habe wochenlang noch gegen meinen Körper gekämpft, das anzunehmen, dass das so ist, das war auch auf jeden Fall ein Wendepunkt. Also von dem Punkt ging es mir psychisch besser, weil dann war es so. Ich habe dann das war erleichternd. Ich habe meinen Freundinnen mitgeteilt, hör mal zu, ich kann gerade nicht so und ich muss vielleicht öfter absagen. Da hat natürlich auch niemand irgendwas Blödes gesagt. Alle waren wahnsinnig oder sind es immer noch wahnsinnig verständnisvoll. Und das, ich glaube, da hat dann wirklich so die Genesung angefangen. Und als ich dann in der Long- oder Post-Covid-Station an der Uniklinik war, war die Ärztin da auch sehr begeistert, weil ich konnte ihr ganz, ganz genau beschreiben, wie sich mein Kopf, wie sich mein Körper anfühlt. Wo genau sind die Schmerzen? Wie fühlt sich das an? Und sie hat dann gesagt, Sie machen Achtsamkeitsübungen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich, woher wissen Sie das? Und dann hat sie gesagt, weil Sie eine der wenigen Patientinnen sind, die das mir ganz genau erklären können, was in ihrem Körper los ist. Die meisten sagen, ich fühle mich nicht gut. So, und mehr kommt da nicht. Oder ich bin müde, aber die können mir nicht genau beschreiben, was ist es denn jetzt genau? Und sie meinte, das hat ihr und dann im Endeffekt ja auch mir wahnsinnig geholfen.
Ja, bewusstere Wahrnehmung, ja.
Und genau, dann, ja.
Ja, man hört es ja in anderen Kontexten schon mal, sich nicht in die Opferrolle begeben. Ich hoffe, ich drücke das jetzt nicht falsch aus. Bitte sag mir, wenn das nicht angemessen ist.
Doch.
Sondern in die Steuerrolle, ne? Dass
genau.
Du Steuer wieder übernehmen, versuchen, Herrin in deinem Fall der Lage zu werden und
genau.
Ein bisschen Kontrolle wieder zu
erlangen. Genau. Genau, aber es ist auch vollkommen okay, wenn es halt dann eben nicht so ist. Also auch meine ganzen, wie ich das dann um mich rumgebaut habe, das hat an manchen Tagen nicht funktioniert. Und dann war ich traurig und dann habe ich geweint und dann ging es mir schlecht. Und in dem Moment ging es mir schlecht, aber vielleicht eine halbe Stunde später konnte ich sagen, ja, und so ist es jetzt. So, was machen wir jetzt? Kann ich nichts machen.
Das ist auch ein schwerer und langer Prozess gewesen, kann ich mir vorstellen, weil... Ich kenne es von mir auch und ihr Juristen, Juristinnen, seid sehr, sehr strukturiert. Man mag halt die Strukturen, die zu haben und ist es gewöhnt auch, dass das Orientierung bietet. Und wenn das so hart wegfällt und man das nicht kontrollieren kann, ich glaube, das ist auch für jeden ein ganz schlimmer Punkt.
Ja.
Akzeptieren.
Glaube ich auch.
Ja.
Ich glaube auch. Aber ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel. Also, ne, keine Ahnung, wie medizinisch das ist. Und wahrscheinlich gilt für jeden nochmal was anderes. Aber für mich war es irgendwie so ein bisschen der Schlüssel. Das bedeutet nicht, dass es mir dann 2 Wochen später gut ging. Gar nicht. Aber vielleicht wenigstens psychisch. Und das macht ja schon mal viel aus.
Ja. Und das ist ja auch so, kann ich es mir zumindest vorstellen, ein Antrainieren aus der Situation heraus, das immer wieder anzuwenden und sich dann halt langsam zu verfestigen, dass man dann halt immer besser damit klarkommt.
Genau, ja, so ist es.
Ja. Du hattest, ich wollte da noch mal einmal zurückgehen, also du bist ja nach deinem zweiten Staatsexamen als Rechtsanwältin in einer Kanzlei eingestiegen und hast dann nach 2 Jahren entschieden, dass du auf die Innenhausseite wechseln möchtest, weil du gern was Neues kennenlernen wolltest. Und dann fiel auch in unserem Vorgespräch der Satz von deiner Seite, wäre ich noch in einer Kanzlei gewesen, hätte ich überhaupt nicht dieses Jahr arbeiten können. Was hat für dich den Unterschied gemacht zwischen Kanzlei und Unternehmen?
Auf jeden Fall die Struktur. Denn in der Kanzlei hast du ja viele verschiedene MandantInnen, die du bespielen musst, sage ich jetzt mal, um die du dich zu kümmern hast. Und da war dieser Druck, ich möchte nicht krank sein, weil ich habe diese und jene Deadline oder dieses und jenes Meeting mit der oder dem Mandant, Mandantin. War sehr viel höher als im Unternehmen, weil da habe ich ja praktisch nur einen Mandanten, mein eigenes Unternehmen und da möchte ich natürlich auch möglichst das alles gut und zeitnah erledigen, aber es ist nicht so eine krasse Drucksituation wie in der Kanzlei, weil ihm in der Kanzlei so dieser Druck sehr von extern, von außen kommt und die Erwartungshaltung extrem groß ist. Ich meine, ne, als Mandantin zahlt man ja auch viel Geld, als es jetzt in einem Unternehmen ist. Die Arbeit im Unternehmen ist genauso herausfordernd, sage ich jetzt mal, aber sie ist weniger von äußerem Druck belastet als von einem, den ich mir vielleicht selber mache, weil ich einen Anspruch an mich habe. Und diesen Druck, den ich selbst habe, den kann ich ja regulieren. Und das habe ich ja dann irgendwie geschafft, beziehungsweise mit meinem Vorgesetzten zusammen konnte ich das gut so vereinbaren. Und ich glaube, ich weiß es nicht, vielleicht wäre es doch irgendwie gegangen, aber ich glaube, dass das in der Kanzlei nicht so gut funktioniert hätte, zumindest so wie ich arbeite und so wie ich den Anspruch hatte, eben an außen oder die MandantInnen, sage ich mal, zufriedenzustellen. Mhm. Das war einem Unternehmen auch sehr viel einfacher zu regeln, auch in der Kanzlei. Ne? Da ist es ja teilweise so gewesen, ich habe dieses Mandat gehabt, da haben die alle anderen ja überhaupt teilweise keinen Einblick wirklich gehabt. Also wenn ich dann da mal einen Tag nicht da war, da hätte ich jetzt ganz oft wahrscheinlich nicht einfach sagen können, kannst du bitte den Termin machen, weil da keiner drin ist. Dann hätte man es verschieben können müssen, dann wäre ich vielleicht wieder krank gewesen. Also das wäre ne alles viel komplizierter gewesen, während wir im Legal-Team sind wir alles so Generalistinnen, also jeder kann so ein bisschen alles und auch ein bisschen gut alles. Und da konnte dann jeder irgendwie einspringen. Und ich glaube, diese Struktur ist es, die mir, das ist mir dann so bewusst geworden, die es mir sehr viel leichter auch nochmal gemacht hat. Genau. Genau. Ich wollte auch nicht, vielleicht sage ich das nochmal, ich wollte da auf gar keinen Fall, also die Kanzlei an sich war super, wir sind im guten, sehr guten auseinandergegangen, wir arbeiten gerne noch zusammen, ne? Das hatte nichts mit der Kanzlei per se zu tun, sondern mit der Struktur, wie sich eben die Struktur Kanzlei und Unternehmen unterscheidet.
Ja. Vielen Dank auch an der, also zu diesen Einblicken, weil das ist ja auch nochmal noch interessant zu hören.
Ja.
Jetzt muss natürlich niemand befürchten, oh Gott, ich muss jetzt in einer ähnlichen Situation, muss ich in ein Unternehmen wechseln. Nein. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein bestehendes Setting hat und da versucht, mit der Situation umzugehen, zu gucken, was kann man eventuell auch transparent spielen,
genau.
Was kann man mit HR, mit der direkten Führungskraft mal besprechen und gucken, wie dann halt die Situation angepasst werden kann.
Genau.
Manchmal ist es ja auch abhängig vom Rechtsgebiet, was für Projekte man betreut, was für Mandanten man hat, wie viele Mandanten man hat, ne? Und selbst ich kann mir jetzt vorstellen, selbst in also vielleicht auch gerade in großen Kanzleien ist es vielleicht noch einfacher, einen Gang
genau.
zu treten, weil da noch ein größeres Team vorhanden ist. Ne?
Richtig, und man da kann ich mir auch vorstellen. Kann.
Also bitte, wer jetzt zuhört, versteht das nicht falsch.
Nee.
sucht die Kommunikation, wenn ihr das möchtet und zieht nicht unbedingt im stillen Kämmerlein nur alleine eure
Schlüssel. Ne, genau, ich glaube, das ist
der fatalere Fehler sein, das richtig auszumachen.
Das glaube ich auch, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben, also diese großen Fragen, die mich auch umgetrieben haben und die wahrscheinlich auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen spannend waren, die habe ich stellen dürfen. Hier kannst du jetzt gerade im Abschluss nochmal stark, wenn du möchtest, in deine Perspektive reingehen. Mhm. Was ist dein Rat, Bettina, den du ja den Podcast-Hörerinnen und Hörerinnen geben möchtest, die vielleicht ebenfalls mit einer chronischen Krankheit leben müssen oder vielleicht gerade eine Diagnose gestellt bekommen haben, wo vielleicht gerade es im Raum steht, ob etwas sein könnte, um ihr Arbeitsleben besser zu vereinen und damit leben zu können?
Ich glaube, an Betroffene, was ich gerne mitgeben würde, wäre, es kommt total auf die Krankheit an. Ne? Man kann überhaupt gar keine generalisierten Sätze jetzt hier loslassen. Aber was ich für mich persönlich festgestellt habe, was vielleicht für andere auch möglich ist, ist, dass es zusammen geht. Man muss nicht entscheiden, ob man, sage ich mal, krank ist oder arbeitet. Man kann, also für mich war es immer so in meinem Kopf, ich muss immer auf der Arbeit 100% geben. Es ist vollkommen okay und es ist möglich zu sagen, ich kann da jetzt gerade nicht 100% geben, weil 80% meiner Kräfte muss ich gerade für meine körperliche Situation aufwenden und das ist vollkommen okay. Also ich glaube, das ist so die Vereinbarkeit, die ich für mich gelernt habe, die möglich ist und wo wir dann, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen, eine Schranke im Kopf haben, dass man irgendwie nur eins kann oder man ist entweder da oder nicht oder man ist gut oder nicht. Nee, man kann seine Prozent, seine Energieprozent kann man auch gut aufteilen. Und was mir vielleicht auch noch wichtig wäre, nicht an die Betroffenen, sondern generell vielleicht an Führungskräfte oder wer auch immer sich angesprochen fühlt. Mir macht so ein bisschen diese Entwicklung in Deutschland Sorge, dass gerade aus der Politik immer wieder Sätze kommen, in Deutschland arbeiten wir zu wenig oder ne, irgendwie wir seien zu faul oder wie auch immer. Manche Leute sind vielleicht nicht zu faul, sondern krank. Und es weiß keiner. Und manchmal hat der Mitarbeitende, die Mitarbeitende nicht keine Lust oder feiert krank oder keine Ahnung. Vielleicht geht's dieser Person nicht gut und man sieht's ihr nicht an. Man sieht es mir nicht an, dass ich krank bin. Und sehr, 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 sehr vielen anderen Personen sieht man es auch nicht an, dass sie krank sind. Und sie wollen das vielleicht nicht erzählen, was vollkommen okay ist. Weil niemand muss erzählen, dass er krank ist oder dass es einem nicht gut geht. Und da vielleicht so ein bisschen einen Perspektivwechsel zu haben, das würde mich freuen.
Vielen Dank für deinen Anstoß und da auch nochmal für deine Einblicke. Nochmal eine ergänzende Frage. Eigentlich erübrigt sich die, aber ich stelle sie ganz plakativ nochmal. Was wäre gewesen, wenn du nicht die Möglichkeit gehabt hättest, remote zu arbeiten?
Ich hätte nicht arbeiten können. Das ist auch wichtig. Ich wäre Monate ausgefallen und ich glaube, das wäre weder dem Unternehmen noch der deutschen Wirtschaft zugute gekommen. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Diese ganze Back-to-Office-Kultur, die nimmt vielen Personen die Möglichkeit, überhaupt arbeiten zu können.
Danke für deine Ergänzung. Bettina, wen würdest du denn noch als möglichen Legal Truffle in Sachen Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben nominieren wollen?
Ich habe mir die Annelie Galland auf die Fahne geschrieben und als ich ihr Profil nochmal bei LinkedIn angeschaut habe und sie auch angeschrieben habe, um zu wissen, ob es okay ist, dass ich sie hier nenne, habe ich gesehen, dass sie einen wahnsinnig viralen Post gerade erst letzte Woche zum Thema praktisch Vereinbarkeit
kommentiert.
Genau, da hast du auch kommentiert. Und dann habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, Mensch, das passt ja auch noch gut. Und dann hat sie mir geschrieben, ach, Diana, die hat auch so einen süßen Kommentar unter dem Post gesetzt, der hat mich zu Tränen gerührt. Also ganz, ganz süß. Und da habe ich gedacht, das ist ja das Perfect Match. Und das ist so witzig, weil gerade dieser virale Post ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also dieser Algorithmus bei LinkedIn, den werde ich nie verstehen. Ich sehe sonst immer alles von ihr, außer den. Und dann habe ich mich total gefreut. Dachte ich, also sie wäre ja mehr als perfekt.
Ja. Annelie, ich habe dich schon angeschrieben, genauso wie Bettina es gesagt hat. Ich freue mich schon auf unseren Call. Und
sehr schön.
Ja, das werden wir aufnehmen, den Pfad. Vielen Dank für diese tolle Empfehlung, Bettina.
Gerne.
Ja, ich bedanke mich auch für dieses wirklich tiefgründige, persönliche, aber ich glaube auch sehr, sehr wichtige Interview für diesen Podcast, dass du dir die Zeit genommen hast, bei der wenigen Zeit, die du wirklich auch effektiv abknapsen kannst. Unbekannterweise herzliche Grüße an deinen Chef, an dein Team, dass sie das alles so mittragen und genauso auch an deinen Freundes- und Familienkreis, weil ich kann mir vorstellen, je näher man an einer Person dran ist, die betroffen ist, umso schneller könnte man auch dahin rutschen, das als nervig zu empfinden oder abzusprechen und da dran zu bleiben und weiterhin zu wissen, stopp, es ist so.
Ja,
das ist eine große Leistung auch und dass du auch weiter den Kopf oben hältst, bewahr dir deine Stärke. Ich habe das sehr, sehr geschätzt, dich kennenzulernen und freue mich, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben.
Da freue ich mich ebenso. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
Alles Gute, Bettina. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.